Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility Allstars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Mobility Allstars. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin Mobilitätsjournalist und mit meiner Firma Wortlieferant Produzent dieses Podcasts. Und mit mir gemeinsam hier ist wie immer mein Co-Host, der Vorsitzende des Mobility Allstars e.V., das ist der...
Stefan Schirschwitz, herzlich willkommen im Podcast. Tobias, ja. Ich habe heute einen neuen Gast an Bord, kein Unbekannter in der Mobilitätslandschaft und auch schon gar nicht bei uns im Verein. Mhm. Professor Dr. Andreas Knie gibt uns die Ehre. Er ist Beirat bei den Mobility Allstars und spielt deshalb eine ganz besondere Rolle in unserem Netzwerk. Und wir haben dich, Andreas, heute eingeladen, weil es in diesem Special um die anstehende Bundestagswahl gehen soll. Mit dir zusammen wollen wir so ein bisschen auf die vergangene Legislatur schauen und in die Wahlprogramme und was kommt oder was muss denn auch deiner Meinung nach kommen. Von daher ist das Format heute ein bisschen anders. Trotzdem fangen wir natürlich mit einer Vorstellung von dir an und die läuft wie immer mit einer Minute und du darfst selbst mal ein bisschen erzählen, wer du eigentlich so bist.
Ja, vielen Dank, Tobias und Stefan. Also, ich heiße Andreas Knie. Ich habe tatsächlich Politikwissenschaft studiert, habe aber über Motoren promoviert, nämlich über den Diesel, und habe über den Wankel habilitiert. Oh. Und bin daher Professor für Techniksoziologie an der TU Berlin. Und bin aber seit 88 hier am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Das ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung, um von hier aus sozusagen immer auf Montage zu gehen. Denn die Soziologie hat ja das Problem, dass sie selten gehört wird. Und deshalb haben wir vieles unternommen, um eben mal zu erkunden, was verkehrlich alles geht. Ich war dann 16 Jahre bei der Deutschen Bahn AG, habe Callerbike eingeführt, habe die DB Carsharing-Plattform gemacht, habe das Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel gegründet und bin jetzt wieder am WZB, um zu gucken, ob wir die Verkehrswende schaffen oder eben nicht.
Prima. Hattest du schon erläutert, was WZB ist, wofür das steht?
Genau, das könnte ich auch noch tun. Das WZB heißt Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung ausgeschrieben und ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung, die zu 75% dem BMBF und zu 25% dem Land Berlin gehört. Und wir arbeiten seit 50 Jahren an sogenannter problemorientierter Grundlagenforschung.
Wunderbar. Freut mich ja zu hören, dass ein Soziologe, ich habe ja auch Soziologie studiert, dass er damit so einen spannenden Lebenslauf hinbekommt. Ich fand es während des Studiums immer ein bisschen schwierig.
Ja.
Andreas, wir sind total begeistert, dass du mit uns heute mal auf die politische Landschaft schaust und was sich da alles tun muss. Klassischerweise fragen wir an der Stelle nach der Assoziation zur Mobilitätswende. Die Frage stellen wir aber mal zurück. Wir wollen direkt mit dir mal ins Eingemachte rein. Die Wahl steht zwar an, aber die soll ja irgendwas verändern. Und deswegen mal direkt die Frage an dich: Wie würdest du denn zusammenfassen, was die noch amtierende Regierung in der letzten Legislatur alles gemacht hat, erreicht hat? Was hat sie vielleicht auch einfach auch offen gelassen? Vielleicht fangen wir mal so an.
Ja, man muss einfach erkennen, oder jedenfalls würde ich es für mich so behaupten, dass die letzte und noch bestehende Legislatur, was die Verkehrspolitik angeht, eine riesige Enttäuschung war. Das liegt sicherlich daran, dass diese Ampelkoalition eigentlich mit viel Ambition gestartet ist. Und noch im Vorfeld hatten die Grünen ja das Ministerium für sich reklamiert und hatten auch sehr großen Sachverstand. Und einer der ersten großen Kardinalfehler der Grünen war, das Verkehrsministerium abzugeben und stattdessen eben Wirtschaft und Klima zu nehmen und eben die üblichen klassischen Sachen wie Umwelt und aber auch Außenministerium. Das war der Beginn des Desasters, so würde ich das mal sagen. Denn dann hat die FDP es bekommen und konnte mit diesem Ministerium und kann es bis heute eigentlich nichts anfangen. Und der große Sachverstand, die wirkliche Strukturstärke der Grünen, hier wirklich was bewegen zu können, ist praktisch absorbiert und so sieht eben auch das Ergebnis aus. Wir haben, um das mal vorweg zu sagen, eigentlich keine wirkliche Akzentsetzung in dieser Legislaturperiode. Ganz im Gegenteil, wir haben tatsächlich Dinge, die die Vorgängerregierung geschafft haben, nämlich zum Beispiel das Thema Elektromobilität. Das ist ja ein ganz großes, was uns allen hier unter die Nägel brennt, was von diesen früheren Parteien, egal ob das CDU, SPD oder auch zwischendurch auch mal wieder unter Mitbeteiligung der FDP geschaffen haben, wurde von dieser jetzigen Regierung praktisch alles versemmelt. Das muss man einfach so sagen. Die Kaufprämie wurde willkürlich abgekürzt, die Forschungsgelder sind zurückgestutzt worden, die strategischen Investments in Batterieforschung, autonomes Fahren sind praktisch nicht wirklich systematisch erfolgt. Wir haben eigentlich nichts zu bieten, was die Elektromobilität unterstützt und auch was den Alternativen angeht, gab es auch keine Akzentsetzung bis auf eine Ausnahme, das will ich gleich sagen. Das war natürlich, und das war auch das Highlight dieser Legislatur, war natürlich das 9-Euro-Ticket. Ich sage immer, der Summer of Love.
Ja.
Das war natürlich ein Akzent, der mehr oder weniger zufällig zustande gekommen ist. Und auch den hat man nicht wirklich richtig zu Ende bringen können. Man hat da eine riesen Vorlage, fußballerisch gesagt, hat man in das Feld geschlagen und dann ist man kurz vor dem Tor sozusagen, ist man gestoppt.
Das heißt, also zufällig im Sinne von, weil das ja während Corona so passiert ist quasi, ne, das 9-Euro-Ticket?
Nee, oder das hat, klar, Corona kam natürlich dazu, das hat für jede Regierung immer eine Herausforderung, aber wir haben gerade in Corona-Zeiten ja verkehrspolitisch eigentlich von den Menschen her eine interessante Revision ihres eigenen Tuns. Ne? Wir haben eine riesige Debatte über zeit- und ortsflexibles Arbeiten, was vorher nie denkbar war, ist jetzt möglich. Wir haben übrigens abnehmende Fahrleistungen, sollte man auch nochmal sagen, weil wir eben nicht mehr jeden Tag ins Office fahren und zwar nicht nur die üblichen Verdächtigen, sondern eben hierarchieübergreifend und branchenübergreifend. Und das 9-Euro-Ticket kam ja im Kontext der Entlastung aus dem Ukraine-Krieg. Ne, der Überfall Russlands auf die Ukraine hat ja zu erheblichen Verteuerungen geführt und deshalb wurde der Sprit auch nochmal zur Erinnerung deutlich reduziert und man rief dann an, auch bei mir, was man denn tun könne und man hätte sich überlegt, für 3 Monate den ganzen ÖV für 9 Euro anzubieten. Und da habe ich ehrlicherweise gesagt, nein, mach das nicht, das ist ein Strohfeuer, das bringt nichts. Und man hat nicht auf die Berater gehört, sondern hat es einfach getan. Und es war ein gigantischer Erfolg, den ich nie so erwartet hätte. Denn es sind Menschen plötzlich für den öffentlichen Verkehr interessiert worden, die den schon längst abgeschrieben hatten. Ich habe Porsche-Fahrer getroffen, ich habe gut situierte Menschen getroffen, die mich anriefen und sagen, ich hab's. Ich sage, was hast du denn? Ja, ich habe das Ticket. Ich sage, du hast 3 Autos in der Garage. Ja, ich weiß auch noch nicht, ob ich fahre, aber ich habe das Ticket. Das war ein Effekt. Und dann haben wir auch in den U- und S-Bahnen Menschen gesehen, die vorher nie U- und S-Bahn gefahren sind. Denn der öffentliche Verkehr, auch wenn er hoch subventioniert ist, ist immer noch teuer. Sozialtickets kosten manchmal 30, 40, 50 Euro pro Monat. Und mit 9 Euro konnte eine ganze Familie mit 5 Kindern zum ersten Mal hier in Berlin nach Brandenburg fahren. Das waren also wirklich ganz, ganz tiefe Einblicke in die Sozialstruktur Deutschlands und das war wunderbar, aber auch das hat man, um das nochmal zu sagen, völlig versemmelt.
Soziale Mobilität wurde erhöht dadurch, ne?
Ja, wir haben natürlich auch die Klimaleute, die haben gesagt, das sind ja Fahrten entstanden, die wir gar nicht hätten haben wollen. Ja, ich sage, das stimmt, aber Verkehr ist eben nicht nur ein Klimaproblem, sondern eine Ermöglichungsveranstaltung. Menschen müssen in einer demokratischen Teilnahme sich bewegen können. Wir brauchen einen Ortswechsel oder die Option für einen Ortswechsel. Und die physische Bewegung ist in der Tat die Voraussetzung auch für die soziale Struktur dieser Gesellschaft. Und hier haben wir ein Problem. Reiche sind schneller, Reiche fahren mehr, Reiche haben mehr Zugänge, Arme nicht. Und das 9-Euro-Ticket war ein wunderbares Erlebnis, wie gesagt, sehr emotionales Erlebnis, dass auch Menschen mit ganz wenig Geld plötzlich sich unterwegs befinden konnten.
Und warum sagst du, auch das ist kein Erfolg geworden? Was ist dann nicht passiert? Was hätte passieren müssen?
Also erstmal hat man sich ja gestritten wie die Kesselflicker um die weitere Finanzierung und über die Sinn oder Sinnlosigkeit dieses Themas. Die Branche, mit der ich ja im Moment ganz besonders, sagen wir mal, fremdle, ist natürlich auch die öffentliche Personenverkehrsbranche, die zuerst jaulte, wir haben zu viele Leute, wir müssen erstmal das Angebot erweitern. Und da habe ich gesagt, das Angebot werdet ihr nur dann erweitern können, wenn die Leute das Angebot auch wollen. Und wenn man zu viel, wenn Leute irgendwo Schlange stehen, wenn Leute irgendwo ballen, dann weiß man, hier ist ein Angebot, was ich haben will. Und dann hat man auch endlich Druck zu sagen, ja, ich bräuchte jetzt mehr Züge, ich bräuchte jetzt eine längere Zugfolge, eine höhere Taktung, sonst würde man das nicht begründen können. Und das hat der öffentliche Personenverkehr bis heute nicht verstanden, dass er endlich eine Faust in der Hand hat. Stattdessen hat er gejault und natürlich das Übliche, was die Branche immer macht, mehr Geld gefordert. Mehr Geld kann man immer fordern. Und da ging eben das Gezocke zwischen dem Bund auf der einen Seite und den Ländern hin und her, ob man wirklich mehr Geld bekommt. Und man hat es vor allen Dingen, und das ist das Sträfliche, nicht geschafft, ein unmittelbares Anschlussticket zu machen. Man hat dann über praktisch ein Jahr gewartet, bis man sich endlich mal geeinigt hat und hat dann in der Tat das berühmte 49-Euro-Ticket geschaffen, was auch für sich gesehen ist eine kleine Revolution, weil das hätte man vor 4, 5 Jahren sich nicht erträumen können, dass man sagt, für 49 Euro einfach quer durch die Republik. Aber auch das hätte man besser machen können. Man hätte eben, wie das Klimaticket in Österreich, schon als Vorbild ist, alle Züge hinein integrieren können, Busse, Bahnen im Nahverkehr, aber eben auch im Fernverkehr, sodass man nie wieder im falschen Zug oder zur falschen Zeit mit dem falschen Ticket unterwegs ist. Und man hätte vor allen Dingen was für die erste und letzte Meile tun müssen. Man hätte sagen können, das Taxi als Anrufsammeltaxi ist auch drin, ja, wenigstens bis 3 oder 5 Kilometer, alles in einem Preis, dann hätten wir wirklich einen echten Hammer gehabt und da konnte sich die Branche nicht einigen. Die Länder haben dieses Ticket, die Finanzierung des Tickets als Faustpfand für mehr Geld insgesamt fürs System genutzt. Und am Ende ist sozusagen aus diesem wunderbaren Sommer dann doch ein etwas nur halb durchdachtes und eher noch im Moment ungeliebtes Ticket geworden.
Vielleicht noch eine Frage in die Vergangenheit. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Es war irgendwie so ein bisschen Setzen 6 im Kontext Antriebswende, Mobilitätswende, Automobilwirtschaft. Ein kleines Highlight mit diesem Deutschland-Ticket. Jetzt muss ich trotzdem nochmal die Frage nach der Infrastruktur stellen. Also da sind ja Dinge geschafft worden. Zumindest mal sind Schieneninfrastrukturprojekte irgendwie sichtbar geworden Ende letzten Jahres. Hat die Regierung da richtige Akzente in die Zukunft setzen können oder waren das Dinge, die gar nicht politisch motiviert waren?
Oder die vor 10 Jahren schon beschlossen und jetzt endlich umgesetzt
genau,
wurden?
Genau, das wirkt jetzt so, als ob man jetzt in dieser Legislatur alles geschafft hätte, was die Vorgängeraktionen nicht geschafft haben. Das ist falsch, man hatte das schon vorbereitet. Es gab und es gibt nach wie vor einen Modernisierungsstau gerade in der Schieneninfrastruktur. Den hat man auch nur teilweise behoben. Man muss ja sehen, dass die FDP auf die glorreiche Idee gekommen ist, Teile dieser Zuschüsse in Kredite zu verwandeln, ne? Also wieder rückzahlbar zu machen und dementsprechend da in die Bredouille kam, die Trassenpreise zu erhöhen. Eine völlige rückwärtsgewandte Entscheidung. Und man hat diese Investitionen schon länger geplant und jetzt hat man sie tatsächlich etwas besser finanzieren können als in der Vergangenheit. Das in der Tat ist so. Aber nicht den Durchbruch geschafft, den man hätte machen können, denn man hat ja parallel weiter auch die Autobahnen weitergebaut. Es gibt diese berühmte Liste von Herrn Wissing, der 181 Projekte, der berühmten Lückenschlüsse, ne, die immer zu schließen sind. Also das heißt, man baut sinnlos weiter Autobahnen, obwohl die Fahrleistungen zurückgehen. Man hat sich Prognosen machen lassen, die atemberaubend und abenteuerlich sind. Zuwächse im Personenverkehr, im Güterverkehr prognostizieren, die niemals erreichbar sind, um diese Sachen zu begründen. Das heißt also, Infrastrukturpolitik war jetzt auch nicht wirklich glücklich, zumal ein drittes Verkehrsmittel, was immer gerne vergessen wird, nämlich das Fahrrad, dramatische Einbrüche erlebt hat. also der mal zwischenzeitlich über eine Milliarde große das Investitionsgeld für das Fahrrad, was unter Andi Scheuer, das muss man ihm dann soweit auch mal attestieren, geschaffen hat. Das ist praktisch auf 300-400 Millionen zurückgestuft worden. Sicherlich liegt es auch an der Branche, die kann nicht bauen oder das Geld nicht verbauen. Aber man hat hier als Politik keine wirklich fahrradfreundliche Struktur geschafft. Man hat wirklich keine Vorteile zur Elektromobilität gemacht. Man hat die Schiene, die schon längst überfällig war, in der Form jetzt etwas modernisiert. Aber es ist, wie gesagt, kein wirkliches Highlight aus dieser Legislaturperiode heraus stechend, außer eben, wie gesagt, das 9-Euro-Ticket.
Bums.
Verlorene Jahre.
Muss man wirklich so sagen.
Wenn wir jetzt nach vorne schauen, also wir wollen jetzt über die Wahlprogramme reden. Und vorab würde ich gerne mal die Frage stellen, was oder welche Haltbarkeit bzw. welche Relevanz haben Wahlprogramme eigentlich nachher? Denn erstmal, Papier ist geduldig und zum anderen, man kann dem alles rechtfertigen mit dem Koalitionspartner, wenn es sein muss, dass es dann doch nicht geklappt hat oder die Länder blockieren oder was auch immer. Wie aussagekräftig ist das überhaupt?
Na, Wahlprogramme konsolidieren das Denken der Parteien eigentlich nach innen. Ja, also Wahlprogramme sind eigentlich nur nach innen gerichtete Verständigungsprozesse. Was wollen wir eigentlich? Was wollen wir eigentlich unternehmen? Und sie haben nach außen, das hattest du aber, Tobias, eben ja auch schon angedeutet, keine wirkliche große Wirkung. Also keiner liest sich die Wahlprogramme durch und entscheidet dann, was er wählt. Das macht man, wenn man schon eine gewisse Vorahnung hat, um sich vielleicht nochmal die letzte Vergewisserung zu verschaffen. Aber die werden in ihrer tatsächlichen Bedeutung, in ihrer faktischen Bedeutung überschätzt. So, sie sind, wie gesagt, mehr für die interne Struktur. In der Tat, das Stichwort Koalitionsvereinbarung, die haben mittlerweile einen erheblich höheren Wert. Mhm. Also als ich noch jung war, schön und geduldig, da hat man tatsächlich auch viele Dinge in Koalitionsvereinbarungen einschreiben können. Die waren aber auch mehr so eine unverbindliche Bereitstellung von Dingen, die man noch machen wollte. Das hat sich in den letzten 2 Legislaturperioden total verändert. Deshalb muss man dringend schauen und ich empfehle nochmal eine neue Podcast-Folge, wenn die Koalitionsvereinbarung steht. Denn die ist mittlerweile echt fast sowas wie bindend geworden. Die jetzige Legislatur, also die jetzt zu Ende geht, hat quasi sklavisch das abgearbeitet, was dort drin steht. Und da steht eben, um das vielleicht hier auch nochmal zu sagen, drin, und das war, ich muss noch mal kurz auf meinen Eingangssatz hinkommen, warum das verlorene Jahre sind, dass viele Dinge in dieser Koalitionsvereinbarung, die dringend gestaltungsnotwendig sind, ausgeklammert worden sind. Stichwort Tempolimit auf Autobahnen. Wir haben es immer noch nicht geschafft, als einziges Land der Welt ein generelles Tempolimit auf Autobahnen zu machen, obwohl alle Gründe dafür sprechen. Und das wurde von Anfang ausgeklammert und ich weiß von vielen Versuchen der Fraktionen, SPD und vor allen Dingen der Grünen, das reinzubringen, das wurde komplett abgeblockt. Also deshalb, Parteiprogramme sind Orientierungen, mehr aber nicht. Nachher die Koalitionsvereinbarung, das ist das entscheidende Papier.
Gleichwohl haben wir aktuell nichts Besseres, ne? Deswegen, also zur Erklärung, deswegen machen wir Parteiprogramme, um zumindest grobe Absichten abschätzen zu können.
Gut, zumindest mal, genau. Mal so einen Referenzpunkt zu setzen, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und der hat uns auch ein bisschen geholfen, so ein bisschen hier ins Gespräch einzusteigen. Wir haben uns, wir werden es jetzt nicht schaffen, jede einzelne Mobilitätsform über alle Parteien quer zu vergleichen. Aber lass uns mal ein paar Themen highlighten und lass uns doch in der Reihenfolge starten und drüber gehen, wie sie in den Umfragen eigentlich gerade stehen. Die CDU liegt ja in den Umfragen auf Platz 1 und ist damit zu rechnen, dass sie auch in der Regierung beteiligt sind. Beim Scannen des Wahlprogramms, da ist mir ein Satz direkt ins Auge gefallen, das Ja zum Auto, das ist ja so explizit auch dort vermerkt und damit ja auch irgendwie eine Duftmarke. Wie interpretierst du das und was steht denn noch so drin, außer diesem Ja zum Auto?
Das ist schon der entscheidende Satz und der ist wirklich deshalb interessant, weil plötzlich das Auto begründungspflichtig wird. Und damit ist es nicht mehr selbstverständlich. Das ist ganz wichtig, denn früher hätte so ein Satz gar nicht in ein Programm den Weg finden müssen, weil das Auto war ja immer da. Das war ja immer da. Man förderte das Auto, wo es auch nur ging. Und wir haben das hier in Berlin. Wir machen in Berlin ja öfters mal Wahlen, weil wir nicht immer richtig wählen. Und das üben wir immer jedes Mal und werden auch immer besser. Und hier hatten wir die CDU wirklich Hände weg vom Auto. Die haben das richtig plakatiert. Und dann, sag ich mal, ist es der Einstieg in den Ausstieg. Ne? Also wenn einer schon etwas verteidigen muss, dann ist es nicht mehr selbstverständlich. Und damit kann man es zum ersten Mal politikfähig machen. Das Auto wird jetzt tatsächlich diskutiert. Also die CDU und die AfD sind da ja gleichlautend, haben auch gemeinsam 50% der Wählerstimmen, zumindest nach den aktuellen Umfragen. Das muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und da ist es eine, und das ist das Maß der Dinge, eine ganz klare Fortsetzung der Autopolitik. Also das Auto als Ikone der Moderne, als Vehikel sozusagen der gesellschaftlichen Integration wird weiter unmissverständlich gefördert. Alle anderen Sachen sind nachrangig. Danach wird auch die Infrastruktur ausgebaut. Der ÖPNV hat weiterhin nur die sozusagen die Restrampe-Funktion. Ne? Also wenn ihr dann doch partout nicht Auto fahren könnt, dann könnt ihr bitte auch U- und S-Bahn und Bus und Bahn fahren. Aber das ist so klassische 50er, 60er, 70er Jahre Politik. Da hat sich die CDU nicht verändert. Und ich sage, um das kurz zu kommentieren, die Gesellschaft aber schon. Ne? Erstens haben wir jede Menge Autos. Ne? Wir haben ja im Moment einen Besetzungsgrad, der ist praktisch bei einer Person. Also wir haben so viele Autos und die Autos stehen natürlich. Ne? Wir haben jetzt nach aktuellen Erkenntnissen sind wir etwa bei 95-96%. Das heißt also, wir haben eine gigantische Blechlawine geschaffen, ne? Und wir wollen noch mehr davon. Da frage ich mich, wer das eigentlich noch verantworten will. Und das ist natürlich völlig aus der Zeit gefallen. Und deshalb müssen wir da Alternativen suchen. Aber Stefan, um dir das vorauszunehmen, die sind natürlich nicht wirklich woanders auch da. Außer, das muss man jetzt mal tatsächlich sagen, bei den Grünen sind die Versuche eigentlich noch am ehesten, elaboriertesten, sich zumindest der Autoflut etwas Herr zu werden. Aber ich muss auch ganz kritisch sagen, ich habe das den Grünen auch schon reingeschrieben, es ist auch aus der Zeit gefallen. Es hätte Copy and Paste von vor 5-6 Jahren machen können. Zum Beispiel das Auto damit zu kontern, dass man sagt, ja, jetzt machen wir die Erreichbarkeit am Land nicht mit dem Auto, sondern mit dem Bus. Ist völlig aus der Zeit gefallen. Wir können die Automobilgesellschaft nicht zurückdrehen. Wir können sie nicht nach vorne drehen, um noch mehr Autos zu haben. Wir können aber jetzt nicht sagen, die Autos gibt es gar nicht mehr, sondern wir fahren jetzt wieder jede Stunde mit dem Bus. Der Bus ist eine super Erfindung vor der Erfindung des Autos, aber nicht mehr nach der Erfindung des Autos. Wir haben, und es gibt haben da keine Chance mehr, sozusagen Bus, das einzuholen.
Probleme wie Busfahrermangel. Ne? Also grau ist alle Theorie. Man kann alles versprechen, aber kann man es umsetzen. Ne?
Also dieses Jahr zum Auto hat ja auch, also das hat ja auch eine Einfärbung Richtung Jahr zu unserer Leitindustrie, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, noch davor aber noch einmal nachgefragt, in der Spezifizierung in den Wahlprogrammen steht dann auch sowas drin wie Umwidmung von Flächen ist ein Nein, und das ist ja konträr zu dem, was eigentlich in den Städten und in den größeren Metropolen sowieso passiert. Also wird sich da was bundespolitisch verändern, damit die Städte halt wieder rückbauen? Ich weiß nicht, Hamburg, einen Jungfernstieg, der da jetzt irgendwie gefeiert wird und ein neues Gefühl liefert, der wird dann platt gemacht? Oder was wird da wirklich passieren? Oder
ja,
sollte
ich
passieren?
Ich sag mal ein Beispiel. Also ich bin von unserer Tourismus Behörde, sag ich mal, also die für den Tourismus in Berlin zuständig ist, dass mehr Touristen in die Stadt kommen, unsere Tourismus-Werbebehörde sozusagen, angesprochen worden, ob wir nicht noch besser spektakuläre Verkehrswendeprojekte haben könnten, denn da wollen die Leute hin. Ne? Die fahren nach Kopenhagen, um sich die Fahrradwege anzuschauen. Die fahren nach Paris, um zu schauen, was ist denn da wirklich los. Die fahren nach New York, um auf stillgelegten Infrastrukturen spazieren zu gehen. Ne? Das sind die Highlights der Städte. Und das zieht die Leute an. So, während wir in Deutschland glauben, eben noch mehr zu betonieren. Faktisch tun die Kommunen genau das, was du gerade gesagt hast, die großen Herausforderungen ist der Klimawandel, die Resilienz. Wir müssen Flächen entwidmen, wir müssen die Versickerungsqualität verbessern, wir brauchen mehr Grün in den Flächen. Das ist das Erste. Das Zweite, wir brauchen vor allen Dingen wieder mehr Betrieb in den Städten. Ne? Wir ziehen uns alle tendenziell zurück. Wir haben seit der Pandemie einen Rückgang der Öffentlichkeit, wenn man das mal so sagen kann. Wir haben weniger Konzertbesucher, wir haben weniger Theaterbesucher, wir haben weniger Kneipenbesucher, wir haben weniger Umsätze im klassischen stationären Einzelhandel. Das heißt, wir brauchen wieder lebenswerte Städte. Die Leute müssen in die Städte hingehen. Und jetzt, Achtung, jetzt kommt das Interessante. Der Umsatz steigt, je weniger Autos da sind. Das ist seit 10 Jahren etwa so. Das heißt, das hat die CDU und auch viele andere Parteien noch nicht verstanden. Wir müssen die Autos reduzieren, damit mehr Qualität im öffentlichen Raum ist, damit die Leute rausgehen und sich dort auch bewegen und dort auch einkaufen und die Innenstädte beleben. Und das fehlt, das kann man nicht mit noch mehr Autos machen. Und das tun die Städte auch alle. Also wir haben hier eine klare kommunale Politik, sich der Autolawine etwas zu erwehren. Kein Mensch will das Auto abschaffen, aber der Platz, den das Auto bisher hatte, etwa 80% der Verkehrsfläche, muss man sich mal überlegen, gehört dem Auto. Das muss zurückgebaut werden und das werden die Städte auch alle tun und da sind sie auch schon dabei.
Heißt das Ja zum Auto dann doch eher Ja zur Industrie, zu Arbeitsplätzen und damit verbunden irgendwie zum
ja,
Wohlstand?
Schöne Ja zum Schaltgetriebe, genau. Wir setzen auf Zukunftsthemen, aber ja.
So ein Stück weit zielt es ja darauf ab, auch zu sagen, ne, das ist unser Herz im Sinne unserer Wirtschaftsleistung oder eine der wesentlichen Säulen.
Auch ihr und ich erst recht, wir sind natürlich Kinder dieser Autogesellschaft. Ne? Wir sind alle mehr oder weniger dann doch noch Babyboomers und wir haben das Auto im Kopf und die Autopolitik oder die Autoindustrie braucht ja bei uns gar keine aktiven Lobby, sondern wir sind ja alle selber. Wir haben das Auto im Kopf. Ne? Ich erzähle immer gerne meine Blumenhändlerin, als wir dann anfingen hier in Berlin ein paar Parkplätze abzubauen und Fahrradbügel hinzubauen, dann sagte die uns, Herr Knie, was macht denn die Autoindustrie? Da verkaufen die doch weniger Autos und dann verlieren wir so viele Arbeitsplätze. Ne? Und das haben wir alles drin und das bremst uns auch, das unterschreibt uns übrigens auch von den vor allen Dingen europäischen Nachbarn, die diese Industriedominanz nicht haben. In Österreich, in der Schweiz, in den Niederlanden, in Dänemark, in Norwegen kann man ganz anders befreiter Verkehrspolitik machen als bei uns. Und das hat dazu geführt, dass wir blind diese Industrie immer unterstützen und dann diese, neben dem eben schon gescholtenen ÖPNV, diese Arroganz, diese Dominanz der deutschen Autoindustrie nicht wirklich kritisch belegt hat. Man hätte schon beim Dieselskandal etwas hellhörig werden können, denn mit welcher Arroganz gerade VW gesagt hat, naja, dann konnten wir eben nicht komplett die Abgasanlagen so machen, dass wir in allen Fahrmanövern das machen können und das schadet ja auch nichts. Ne? Das ist in einer Struktur und die Amis haben es ja wirklich brutalst abgestraft, wenn man die Regeln nicht befolgt und gerade Volkswagen hat immer wieder an etwas festgehalten, weil sie glauben, das Maß der Dinge zu sein, weil sie glauben, die besten Ingenieure zu sein, was übrigens auch mit BMW und Daimler so ähnlich ist. Der Verbrennungsmotor ist das Maß der Dinge und alle, insbesondere China, soll das bitte mal lernen. Ich war selber bei verschiedenen wichtigen Konferenzen dabei, wo die deutsche Autoindustrie den Chinesen erklärt hat, dass umweltbewusstes Tun, umweltsensibles Tun dahin gipfelt, dass man Dieselmotoren einsetzt, weil die sind viel effizienter und der damals schon angekündigte Weg der Chinesen, batterieelektrische Autos als das Maß der Dinge zu sehen, als völlig falsch und fahrlässig beschimpft hat. Und jetzt hat man das Desaster. Jetzt geht China diesen Weg konsequent und hat ihn auch konsequent umgesetzt. Und die deutsche Autoindustrie sieht aus, dass sie das nicht schafft. Stattdessen werden sauteure Dinge gebaut und hoffentlich irgendwo noch verkauft. Jedenfalls in China immer weniger.
Aber eben eine wirtschaftliche Entscheidung und Mechanismen und jetzt nicht politisch auf links drehbar, weil der Weg Richtung E-Mobilität ist ja auch europäisch vorgegeben. Oder um das vielleicht nochmal einmal abzuschließen, dann müssen wir aber zum nächsten Themenfeld kommen.
Ja, Elektromobilität ist, glauben wir, aber Es ist nun mal so, dass wir auch das Thema E-Fuels sollte man dann gleich machen, weil das war Herrn Wissings Lieblingsthema. Man könne ja alles so behalten. Das passt ja ins Bild. Wir können ja weiter Adenauerzeit spielen und weiter mit Verbrennermotoren, mit vielen Autos durch die Gegend fahren. Klar, mit dem Klima ist es ein bisschen blöd, aber dann kommen ja die E-Fuels. Das sind ja also synthetische Kraftstoffe auf regenerativer Basis. Die könnten uns ja helfen, wobei alle Welt sagt, das kannst du in den Mengen gar nicht produzieren und auch nicht in den nächsten 25, 30 Jahren. Ne, das ist wirklich völlige Fiktion gewesen, die aber alles nochmal durcheinander gebracht hat. Und klar, europäisch, weltweit, die größten Märkte der Welt haben klare Signale gesetzt. Nur es gehört eben dazu, dass die, wie gesagt, die Arroganz der deutschen Ingenieure das bisher nicht akzeptiert haben und jetzt weiterhin an allem Möglichen festhalten und dadurch unterstützt werden, dass eben zum Beispiel CDU, auch Teile der SPD, der FDP sowieso, diese Politik weiter befürworten und auch da die Autoindustrie in ihrem falschen Denken, in ihrem nicht mehr angemessenen, in ihrem antimodernen Kurs sozusagen noch unterstützen. Und das ist
ihrer Transformationsresistenz auch, ne? So kann man es ja vielleicht auch nennen. Und Stefan, das ist ja an sich ganz gut gesagt. Eigentlich laufen hier zwei Themen ineinander, ne? Das eine ist das Thema Mobilitätswende oder Verkehrswesen, was eben auch eine Erhöhung der Lebensqualität bedeuten soll. Nicht nur irgendwie eine Umstellung auf Elektro. Und auf der anderen Seite ist es natürlich stark erschwert, weil Deutschland da so einen Klumpen hat, ne? Und nicht einfach raus kann, weil das auch Identität ist, aber eben auch ein ganz starker Wirtschaftsfaktor, zumindest angenommen. Also da haben wir es vielleicht auch wirklich schwerer, Andreas, als andere, wie du eben schon gesagt hast.
Ja, lass mal, wir müssen noch mal einen Schritt weiterkommen. Ich will ja,
mal zur Bahn vielleicht,
Ja, aber vielleicht noch einmal die Parteien entlang.
Also die SPD nochmal, ne?
Vielleicht mal einmal kurz, dass die AfD nicht ganz außen vor bleibt. Die unterscheidet sich inhaltlich in ihrem Wahlprogramm, was Mobilität betrifft, gar nicht allzu sehr von der CDU. Das hast du ja auch schon gesagt.
Die wollen den Verbrenner fördern, habe ich gelesen.
Aber lass uns mal vom Auto einmal kurz wegkommen, weil ein Thema, was durch alle Parteien auftaucht, eben auch bei CDU und AfD, ist das Thema Flugverkehr, Wirtschaftsstandort Deutschland und die Flugverkehrssteuern und dass wir da einfach nicht wettbewerbsfähig sind, weil die Standortkosten zu hoch sind. Kannst du da auch noch was sagen, Andreas? Wie relevant ist das?
Ja, ich meine, das hätten wir gerne so, dass wir so ein modernes Land sind mit viel Flugverkehren. Das kann man aber auch anders machen. Und da tun die Menschen tatsächlich etwas machen, was man nicht geglaubt hätte. Sie fliegen einfach von selbst weniger. Wir haben, wenn man das jetzt mal genau misst und die Hub and Spoke Flüge weglässt, also die Zugbrüger, die Zubringerflüge, dann haben wir heute noch ein innerdeutsches Volumen von etwa 10% der Vor-Corona-Zeit.
Ja. Was?
Das heißt, wir haben praktisch keinen innerdeutschen Flugverkehr mehr. Und im internationalen Bereich, in den internationalen Destinationen sind wir bei 80% des Vor-Corona-Volumens. So. Gerade hier in Berlin jammern wir ja schon lange, dass wir keine internationalen Flüge mehr haben. Wir haben, glaube ich, jetzt mal 2, 3 Verbindungen noch in die USA. Aber sonst ist hier nicht viel los. Das liegt daran, weil wir einfach viel zu wenig Leute haben, die einen teuren Flug in die USA oder woanders hin wirklich finanzieren können. Das heißt, wir brauchen diese Art von Flüge nicht. Während wir natürlich in München und Frankfurt die großen Hubs haben, die ja auch noch gut funktionieren. So. Und die Flugverkehrssteuer und die verschiedenen Abgaben sind natürlich überhaupt nicht das Problem. Die sind im internationalen Maßstab völlig moderat. Da hat Ryanair und EasyJet natürlich immer wieder gerne gegen positioniert. Und es liegt im Moment daran, das ist ja auch kein Geheimnis, dass im Moment die Infrastruktur und auch die angebotenen Maschinen in der Menge noch nicht so verfügbar sind. Deshalb wird es sicherlich nochmal mit dem Flugverkehr etwas höher gehen, wenn die entsprechenden Maschinen wieder einsatzfähig sind. Man hat sich ja eine ganze Infrastruktur kaputt gemacht, weil man sehr schnell während der Corona alles eingespart hat, was man so schnell nicht mehr wieder reaktiviert haben konnte. Also wir sehen zusammengefasst in den Parteien, den Flugverkehr zu fördern, einen völlig falschen Weg und auch die Definition oder die Analyse, dass die jetzigen Steuern, die wir in Deutschland haben, den Flugdrang eindämmen würden und das Angebot zunichte machen würden, ist völlig falsch, sondern wir haben eine Reflexion der Menschen. Man fliegt deutlich weniger. Man sucht Alternativen. Und das, was noch dazu kommt, das kennt ihr sicherlich auch aus eurem tatsächlichen beruflichen Alltag, wo man schnell mal, ganz schnell mal nach China flog oder nach den USA flog, das ist in Zeiten des Zooms und der digitalen Kommunikation vorbei. Das heißt, wir fliegen tatsächlich weniger, ohne einen großen Einbußen an Lebensqualität zu haben, sondern stattdessen haben wir mehr Möglichkeiten und die sollten wir auch nutzen.
Also wären wir ein Aktienpodcast, würden wir jetzt sagen, Airlines verkaufen. Was man hier sieht auf Parteiebene, Stefan, du hast ja die Programme ausführlich gelesen. Ich habe mir nur eine Zusammenfassung erstellt lassen von ChatGPT. jedenfalls, was ich rauslese, ist, dass da die AfD auch sagt, so überhaupt keine CO2-Steuern, keine Regulierung, fliegt wie ihr wollt, das ist ein modernes Land, das gehört dazu. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite des Spektrums natürlich die Grünen, wenig überraschend, die schon sagen, hey, wir müssen da an der Schraube drehen. Wobei, Andreas, sehr interessant, die Grünen wollen ja die Kurzflüge, also Kurzstreckenflüge quasi, also verbieten ist vielleicht ein hohes Wort, aber stark zurückfahren. Aber das ist ja fast Symbolpolitik dann, wenn es die E-Com noch gibt.
Ja, das könnte man natürlich auch machen. Wir haben das, ich selber habe ja vorgeschlagen, dass jeder Mensch noch 3 Flugpaare bekommt. Und im zweiten, dritten Jahr wird dann das auf 2 und dann noch auf 1 reduziert, sodass man einmal noch fliegen darf. So dass man da eine Deckelung haben, denn für die persönliche CO2-Bilanz ist ein Flug völlig daneben. Also wer irgendwas mit Klimasensibilität machen will, darf jedenfalls nicht mehr ins Flugzeug steigen und dennoch gibt es natürlich Notwendigkeiten, das zu tun. Moderne, arbeitsteilige, globalisierte Weltwirtschaften müssen das tun, aber nicht in diesem Maße, wie wir es alle selber und einschließlich meiner Person getrieben haben. Das müssen wir nicht. Das können wir heute anders. Und dazu gehört auch, dass wir innerdeutsch nicht mehr fliegen müssen. Das wäre dann keine Symbolpolitik. Man würde es einfach mal fordern. Und das kann man verfassungsrechtlich nur schwer durchsetzen. Aber es wäre eine auch in breiteren Kreisen diskutierte Maßnahme, die man einsetzen könnte. Und man hätte dann nur noch ein internationales Fluggeschäft.
Steht so übrigens im Programm der Linken sinngemäß drin. Also 5 Flüge mit länger als 5 Stunden. Oder da, wo der Zug innerhalb von weniger als 5 Stunden sein Ziel erreicht, da wollen die nämlich genau das tun, den innerdeutschen Flugverkehr abschaffen. Ich will mal einmal zur SPD weiter hüpfen.
Die hatten wir noch gar nicht, die Arme.
Nee, und da fällt, also zum einen ist in der SPD angeführten Regierung mit dem Kanzler das Deutschland-Ticket ja entstanden. Und ich glaube, auch deshalb hat die SPD das Thema Deutschland-Ticket in ihrem Wahlprogramm jetzt nochmal anders gehighlightet, weil es ist ja ein Stück weit auch unter ihrer Federführung entstanden, obwohl die CDU, glaube ich, als Opposition am Ende auch Ja zum Deutschland-Ticket sagen musste, aber sie konnten sich das jetzt nicht so anziehen in ihrem Wahlprogramm, wie es vielleicht die SPD tut. Die SPD versucht da jetzt nochmal ein Stück weiter zu gehen, weil sie tatsächlich schreiben, also es soll, glaube ich, auch für soziale Gruppen irgendwie ein günstigeres Ticket geben und es soll eine Verknüpfung zum Fernverkehr geben. Also ich habe ein Deutschland-Ticket und darf damit auch die ein oder andere Fahrt im Fernverkehr machen. Und dazu möchte die SPD mehr Fernverkehrsbahnhöfe installieren, weil nicht in allen deutschen Großstädten gibt es einen. Also das ist ein Infrastrukturthema, das die da artikulieren. Ich habe mal übrigens nachgeguckt, Großstadt wird definiert mit 100.000 Einwohner und da gibt es, glaube ich, 7 Stück oder knapp 10 in Deutschland, die noch keinen Bahnhof haben. Ist das relevant, weil ein wichtiger Infrastrukturthema und daran scheitert irgendwie auch nicht fliegen zum Beispiel, Andreas? Wie würdest du das?
Ja, also wir haben natürlich jetzt nochmal zum Deutschland-Ticket zurückkommend, jetzt möchte das ja natürlich jeder erfunden haben. Tatsächlich war es Wissing mit den Grünen zusammen. Also die beiden haben das
also doch nicht die SPD
gemacht. Die SPD hat es nicht gemacht, aber sie hat natürlich instinktsicher gemerkt, das ist ein gutes Thema. Wir haben 13, 14 Millionen Tickets, wir hatten über 60 Millionen 9-Euro Tickets. Jetzt haben wir immer noch 14, 15 Millionen Tickets für Menschen, die sowieso schon immer viel U- und S-Bahn gefahren sind. Die sind, also die katholischen Menschen sind noch katholischer geworden, sind freudig unterwegs, weil sie ungefähr nur noch einen Bruchteil dessen zahlen, was sie vorher gezahlt haben. Das finde ich jetzt auch keine so richtig intelligente Politik. Intelligente Politik wäre jetzt die ganze Branche umzubauen, denn wir haben immer noch über 70 Verkehrsverbünde und Zweckverbände, ja, die etwas ausschreiben mit richtigen Strukturen, die man so nicht mehr braucht. Ne, man müsste jetzt an die Länderhoheit gehen, da sind wir schon bei der Bahnreform 2.0, an die sich jetzt auch keine der Parteien heranwagt, denn man müsste den Ländern die Regionalisierungsmittel wieder wegnehmen. Die hat man ja 1994 erfunden, um die Zustimmung der Länder zur Bahnreform, zur Fusion der Reichsbahn mit der Bundesbahn zu erreichen, und hat denen gesagt, ihr Länder, ihr seid schlauer, ihr könnt dann eure eigenen Nahverkehrssysteme bauen. Und das haben die Länder dankend angenommen. Es gab früher 7 Milliarden, jetzt gibt es fast 13 Milliarden Regionalisierungsmittel, sind also auch aufgestockt worden in der ganzen Zeit. Nur haben die Länder sich eine gigantische Bürokratiemaschine damit gebaut, um dann sehr kompliziert diese Leistung auszuschreiben. Und die müssen dann übrigens 15 Jahre genau so funktionieren. Sobald da irgendwas verändert wird, muss man die Ausschreibung wieder aufheben und wieder neu ausschreiben. Und deshalb haben wir eine Stagnation im SPNV, so wie das heißt, im Schienenpersonennahverkehr, plus im ÖPNV, und eine gigantische Bürokratiemaschine dahinter. Nach noch nicht ganz bestätigten Meldungen sind etwa die Hälfte der Mittel, die der Bund und die Länder dazu bereitstellen, sogenannte Blindleistung. Also das gehört dann der Bürokratie, der Evaluation, der ganzen Vergabeklagenverfahren. Da geht das Geld hinein in die guten, großen juristischen Kanzleien. Die haben davon sehr viel profitiert. Aber die Fahrleistungen und die tatsächlich gezahlten Löhne, Tobias, du hattest eben auch was von Facharbeiter bei der Krise gesagt, das ist in der Tat richtig, aber das liegt daran, weil wir einfach keine Löhne zahlen und keine vernünftigen Gehälter zahlen für diese Leute, die die Züge und die Busse fahren. Würden wir das tun, dann hätten wir auch keine Facharbeiterkrise dort. Das ist aber versickert in den Verbünden und Verbänden, und eine kluge und vorausschauende und mutige Politik würde bedeuten, diese Bürokratie abzubauen und dann auch tatsächlich den Weg frei zu machen, und Stefan, auch zu deinem Argument, und dann natürlich ein Ticket zu schaffen, was einheitlich für alles gilt. So wie das Klimaticket in Österreich, was übrigens ein großer Erfolg ist.
Und das steht ja bei bei SPD und Grünen zumindest, glaube ich, auch so drin. Ne? 365-Euro-Ticket ist das Schlagwort. Ne? Hatten wir schon mal vor langen Zeiten eine Folge zu hier im Podcast. Und es scheint ja an sich eine Erweiterung des 49-Euro-Tickets zu sein. Ne? Dass man sagt, für 1 Euro zumindest im eigenen Bundesland überall hinkommen.
Ja, das hat man ja aus Wien geklaut sozusagen. Die Wiener Linien, das erfolgreichste ÖPNV-Unternehmen in Europa. Das will man jetzt übertragen auf Deutschland. Jetzt ist man mit der 9 Euro, 49 Euro, aktuell 58 Euro-Ticket soweit. Man hat sogar mit der Bahncard, die übrigens über Nacht auch tatsächlich zum Deutschland-Ticket wurde, hat man eigentlich ein solches Ticket, und zur Perversion der Struktur der Deutschen Bahn AG gehört ist, dass dieses wunderbare Ticket, also jeder Deutsche Bahn Card 100 Inhaber oder Inhaberin hat das Deutschland-Ticket mit inkludiert und kann tatsächlich überall in Deutschland fahren. Das ist wunderbar, und es ist sogar, wenn man es umlegt, billiger als das Klimaticket in Österreich. Nur weiß das keiner. Ja, und der Trick dahinter ist, das kann ich euch jetzt hier mal verraten, denn das Bahncard 100 Ticket hat natürlich das Problem, weil man muss sich ja irgendwie über die Einnahmenaufteilung einigen. Ne? Also ich kaufe das Ticket beispielsweise bei der Deutschen Bahn, fahre aber immer nur Nahverkehr. Da würde der Nahverkehr sagen, ja, da müssen wir irgendwie eine andere Aufteilung finden. Ne? Und deshalb hatte man sich geeinigt, man hat eine pauschale Aufteilung, aber dann hat man die Zahl der Tickets einfach gedeckelt. Bei ungefähr 50.000. Und deshalb hat kein Unternehmen, nicht mal die Deutsche Bahn AG, ein Interesse mehr von diesen Bahncard 100s zu verkaufen. Ja, das muss man sich mal überlegen. Also das beste Pferd im Stall wird eigentlich nicht beworben. Ja, es kennt keiner und man weiß das nicht. Es wird auch nicht digitalisiert. Man kriegt immer noch so eine Pappkarte, ne, die findet man immer noch im Portemonnaie. Also das heißt, hier zeigt sich eben, dass der ÖPNV dringend renovierungsbedürftig sein muss. Er muss mehr Produkte schaffen, von dem er selber überzeugt ist und wo auch eine Gewinnabsicht dahinter steckt. Also nur Daseinsvorsorge zu betreiben, das hat in Deutschland nicht funktioniert. Da haben wir nur eine Bürokratie geschaffen, und ich sage nochmal meinen Spruch: Das sind alles Männer, die das machen, und zwar mit Geld, was ihnen nicht gehört. Und sie schaffen damit Produkte, die keiner versteht, was aber auch nicht auffällt, weil sie keiner nutzt.
Ja, also ich muss noch einmal mein Intro von vorhin korrigieren. Und das, was du gerade gesagt hast, Tobias, also dieses Richtung 1 Euro am Tag oder 365 Euro, das ist, glaube ich, eher aus der linken Ecke eine klare Forderung. Die anderen Parteien wollen auf jeden Fall eine Preisstabilität, so steht es sinngemäß drin. Ich finde eine Sache im SPD-Programm, die ist mir noch aufgefallen, die fand ich auch neu. Da ist die Rede von einem Mobilitätspass für junge Erwachsene ab 17 Jahren, so die Alternative zum Führerschein, der auch immer teurer wird. Und du bekommst sozusagen ein Paket, 500 Euro Guthaben, und du kannst es für deine persönliche Mobilität nutzen, auch in der Hoffnung, dass sich der ein oder andere vielleicht für ein schienengebundenes Angebot interessiert und die 500 Euro nicht zur Anzahlung für einen Führerschein nimmt. Das ist mir nur bei der SPD aufgefallen. Was hältst du davon?
Ja, das gibt es tatsächlich auch nur dort und auch nur so ein bisschen rudimentär angedeutet. Es gibt übrigens auch tatsächlich Forderungen, die sind in den Parteiprogrammen, glaube ich, noch nicht niedergeschlagen, aber die kommen noch mündlich, den Führerschein auch zu bezuschussen. Ne? Das kommt jetzt auch nochmal, aber der Mobilitätspass ist genau das 9-Euro-Ticket in grün, dass man sagt, man will ein Produkt haben, was möglicherweise durch mehrere Produkte sozusagen beinhaltet, nämlich eben Schienenfernverkehr, Schienennahverkehr, Sharing-Angebote, also das alte Mobilitätsbudget als Produkt verkaufen, und das zu einem Preis, wo eben Jugendliche auch Alternativen zum eigenen Auto haben. Die Idee ist grundsätzlich gut. Sollte man auch weitermachen. Die alte Regierung hätte ja die Chance gehabt, auch das Mobilitätsbudget steuerrechtlich zu vereinfachen. Das hat man unterlassen. Man hat das nicht getan. Man hat hier keine Veränderung geschaffen. Das ist ja
fahrlässig.
Warum
war das eigentlich? Weil ich hatte das so verstanden, dass es auch durchs Finanzministerium, FDP geführt, abgesegnet war, und dann kam es doch nicht.
Ja, die offizielle Begründung ist, die Umweltverbände hätten kritisiert, dass ja auch Verbrennerfahrzeuge da drin gewesen wären. Es war ja nur auf Sharing-Produkte konzentriert. Okay. Man hätte es noch besser gefunden, wenn auch ausschließlich elektrische Fahrzeuge damit nur finanziert worden wären. Aber das war nicht der Produkt. Die FDP hat es einfach nicht mehr durchsetzen wollen. Ja. Das war schon sozusagen das Einleiten des Aufkündigen der Koalition. Man hat einfach den Mut und auch den Willen nicht gefunden, dieses doch sehr charmante Möglichkeit, also auch geldwerte Vorteile abzubauen und Dinge zu vereinfachen, hat man einfach schlichtweg nicht genutzt. Und das findet sich auch wieder nur unterschiedlich in den verschiedenen Programmen wieder, aber in der Tat sind Linke, SPD und Grüne breiter aufgestellt, was es heißt, für Alternativen zu suchen oder zu sorgen, die jenseits des Autos, des klassischen Autos sind. Das kann man so ein bisschen unterscheiden.
Also dieses Vereinfachen, Entbürokratisieren und Prozesse schneller machen, also das findet sich auf jeden Fall ganz vordringlich im FDP-Programm wieder. Vielleicht mal aber ein Thema, was witzigerweise, für mich überraschenderweise, bei Grünen und bei FDP gehighlightet ist, das ist mir ins Auge gesprungen, autonomes Fahren, also die Technologie-Weiterentwicklung und sich auch mit einer neuen Mobilitätstechnologie vielleicht als Wirtschaftstechnologiestandort einen Namen machen. Das findet sich unter Innovationsförderung bei den Grünen wieder und ist auch explizit genannt im FDP-Programm. Und das ist nicht in den anderen Themen. Ist das,
so, das wird
nie kommen, und deswegen können die schreiben, was die wollen, oder? Genau, richtig, weil woanders auf der Welt sehen wir ja, dass es ein Thema ist, mit dem wir vielleicht auch mal was gewinnen können, wenn die E-Mobilität schon an uns vorbeigezogen ist.
Ja, ich meine, Stefan, du weißt ja wie kaum ein Zweiter, was es mit autonomen Fahrzeugen so auf sich hat. Ich habe euren Podcast natürlich auch gesehen. Nein, das ist in der Tat schon länger schwelend, aber wir müssen ja auch mal konstatieren, da sind wir auch schon wieder bei der alten Regierung, dass wir Ende des Jahres 2024 in Deutschland, obwohl wir fast 500 Millionen Euro ausgegeben haben, privaten und öffentlichen Geldes, nichts haben. Wir haben kein Level 4 Fahrzeug, also kein autonom fahrendes Fahrzeug. Wir haben weder die Software, noch haben wir, wie gesagt, das passende Gerät, noch haben wir einen Betrieb, der sowas im öffentlichen Raum täte, wir haben also wirklich gar nichts. Die Autoindustrie hat sich auf Level 3 festgelegt und ist da auch unglücklich, weil ja da es gilt ja dem Martin Winterkorn zugeschriebene Satz, ich fahre, also bin ich. Ne? Also wenn ich nicht mehr fahre, bin ich ja nicht mehr. Also dem deutschen Mann ist es nach wie vor sehr schwer vorstellbar, dass er nicht mehr fährt. Und da haben wir natürlich uns eine selber Blockade eingelegt, die uns jetzt dazu führt, dass wir einfach nichts haben. So, und wir haben natürlich die Möglichkeiten, der Gamechanger schlechthin im Verkehr ist autonomes Fahren, das ordentlich organisiert wäre gut. Wir haben jetzt nur, wir müssen uns auch von einer Lebenslüge verabschieden, die ich auch lange weitergetragen habe, dass der öffentliche Verkehr dort der Akteur wäre, der das voranbringt. Das wird er nicht sein. Weder die Deutsche Bahn AG noch die ÖPNV-Unternehmen können autonomes fahren. Sie können mit Mühe ihr Kerngeschäft halten. Wir brauchen Unternehmen mit Gewinnabsicht, die über die Daseinsvorsorge hinaus diese Produkte haben wollen, hineinbringen. Und wir brauchen natürlich eine viel flexiblere Regulierung als die, die wir haben. Da sind uns die Amerikaner wieder weit voraus. Wir brauchen mehr Trial and Error. Und wir hoffen, dass wir vielleicht im nächsten Jahr ja auch in Deutschland eine Initiative, eine unternehmerische Initiative finden, die auch mit Kommunen einzeln sowas wie eine Robotaxi-AG gründen, um
und
dann
Andreas,
mit Unternehmen was zu machen.
Ist es deshalb genau richtig, dass es auch politisch in so einem Wahlprogramm verankert ist? Oder?
Ja.
Also von daher, da findet sich bei Grün und Gelb wieder, vielleicht auch durch die Hintertür beim Ja zum Auto der CDU, aber dort steht es halt nicht so explizit als ein Technologiethema mit drin.
Das hat mich übrigens bei der CDU auch gewundert, also das ist auch ein bisschen lieblos zusammengestückelt, bei den Grünen ist es wenigstens noch erwähnt, aber wir brauchen dahinter auch eine ganz andere Struktur, also das reinzuschreiben, da sind wir wieder, Tobias, wie beim Anfang, welchen Wert haben Parteiprogramme oder fällt mir noch ein, autonomes Fahren, immerhin ist es eine Bekenntnis
zu irgendwas, ne?
aber das sollte man wirklich
schade eigentlich, weil kann ein Industriefeld sein, das ganz viel auch Geschäftsmodell Opportunitäten
genau. liefert. Genau, aber wie gesagt, late to the party. Ich meine, wartet die Welt auf uns Deutsche? I don't know. Allein schon mit den regulatorischen Vorgaben.
Nee, aber wollen wir noch gewinnen, weil den KI-Zug haben wir verpasst. Die Elektromobilität verloren. PV
weiter,
ist dahin.
Weiter tolle Bahnen, Züge bauen. Andreas, hast du noch Zeit für eine Frage?
Ja.
Zwei brauchen wir noch. Ich habe noch zwei, die muss ich unbedingt noch loswerden. Gut. Weil erstens, vielleicht BSW, das finde ich ein ganz spannendes Thema. Dieses Volksleasing. Also so wie es Deutschland-Ticket, in meinen Worten, soll es ein Angebot geben, gedeckelt auf 58 Euro. Und da kann sich wirklich jeder Mann, jede Frau ein Auto für diesen Betrag monatlich leasen. Hilft ja der Automobilindustrie für einen Absatz und macht Mobilität für alle erschwinglich. So steht es bei BSW drin.
Aber Stichwort ist Copy and Paste geklaut oder sagen wir mal übernommen hat das der BSW von den Franzosen. Die haben das zur Förderung der Elektromobilität kurzzeitig eingeführt. Dort gab es sowas wie Volksleasing, um einfach sowas wie eine intelligente Einführungsprämie zu führen. Das Problem war, das war so teuer, dass die Franzosen das haben wieder auslaufen lassen. Also wenn man sich das mal umrechnet, was das an Milliarden kosten würde, ist man da in Frankreich schon drüber hinaus und überlegt an neuen Förderungen. Man muss das ganz klar an ganz bestimmte Menschen binden. Da sind wir auch dafür, dass man bestimmte soziale Gruppen, vor allen Dingen die, die wenig verdienen, die aber ein Auto tatsächlich brauchen, nachweislich brauchen, dass man die in die Lage versetzt, die zu teuren elektrischen Fahrzeuge auch zu bekommen. Das ist der richtige Ansatz, der richtige Kern. Volksleasing würde ich es eben deshalb nicht nennen, sondern ich würde es
Teilgruppenleasing.
Teilgruppenleasing, ne, so dass man da spezifische, sehr differenzierte Fördermöglichkeiten für Menschen schafft, die sich so ein Auto dann anschaffen können.
Dies kann Förderung führt ja auch oft einfach nur zu Preiserhöhungen auf ein breiter Front.
Ja, das haben die Franzosen natürlich auch gemacht, sehr schnell, kurz, also, weiß ich mal, die
Preise. Immer fraglich.
Tobias, ich hätte noch ein oder
dann mach mal flott, dann stelle ich eine etwas ausführlichere Abschlussfrage noch.
Also, passt du, was mich noch interessiert, es steht bei der FDP drin, die fordern nämlich ein Digitalministerium und damit die Entkopplung vom Verkehr. Ich fand es so herrlich logisch, dass Mobilität und Digitalisierung irgendwie zusammengehören. Was hältst denn du davon und wird sowas kommen? Weil macht einfach Sinn.
Ja, aber das ist auch eine Scheinstruktur oder eine Scheinübersichtlichkeit, die wir da schaffen. Digital ist überall. Ne? Also die, das ist eine Illusion, wir würden das Digitale irgendwie separieren können und dann wirksam gestalten können. Das ist falsch. Das BMDV heißt jetzt schon so, Bundesministerium für Digitales und Verkehr, und die Digitalabteilung ist völlig in der Luft hängend. Das Digitale muss im Alltag, in der operativen Alltagsarbeit integriert werden, integriert gedacht werden. Das heißt, wir sind da ganz dagegen, und es ist aus den Erfahrungen, die das Ministerium bisher schon gemacht hatte, der völlig falsche Weg, da nochmal ein Digitalministerium zu machen. Das ist wie eine Kolben-Rückholfeder einzuführen.
Ich habe noch eine Dauerbrennerfrage sozusagen. Andreas, Privatisierung der Deutschen Bahn oder auch nicht Privatisierung, sondern Verstaatlichung. Da habe ich zumindest bei der Linken die Forderung Verstaatlichung gefunden, bei der AfD Privatisierung. Da würde mich mal interessieren, zum einen, was glaubst du denn, was kommen wird? Bleibt es die alte Hängepartie so ein bisschen zwischen Privatunternehmen-Daseinsvorsorge? Und zum anderen, was würdest du denn dafür sinnvoll halten?
Dafür bräuchten wir jetzt nochmal einen extra Podcast.
Eine Sendung, ne?
Kann ich nur empfehlen. Wenn da in der Tat sind die Parteien erstaunlich unwissend. Also erstens, zur Lebenslüge gehört, dass wir das, was wir an 33.000 Schienenkilometer haben, nicht durch öffentliche Haushalte und durch die Beiträge, also durch das Ticketverkaufen der Kundengelder, finanzieren können. Wir können es nicht. Wir brauchen etwa jedes Jahr 10 Milliarden, kriegen aber an Erlösen öffentlich und privater Kosten vielleicht 4-5 Milliarden rein. 5 Milliarden fehlen. Das muss uns klar sein. Also wir brauchen privates Geld. Nur die Frage ist, wie? Und das Zweite ist, welche Bahn? Wir haben ja, jeder spricht natürlich gern, wir müssten eigentlich die Bahn zerschlagen. Die Bahn ist schon zerschlagen. Die Bahn ist aufgeteilt in viele unterschiedliche Firmen und es passiert am Ende nichts mehr Integriertes. Ja, unser Plädoyer ist sofort wieder zurück zur integrierten Bahn. Und die wird auch staatlich organisiert, mit privatem Geld mitfinanziert. Und vor allen Dingen, wir machen das wie beim GSM-Netz, beim Mobilfunknetz. Diese Leistung kann man chartern. Und der Wettbewerb findet dann vor Kunden statt. Also ich kann dann, wie damals 1x1 oder Mobilcon und wie sie alle hießen, ich miete mir Leistungen des Netzes und baue damit eine eigene Produktwelt und gehe dann auch mit dem Netzbetreiber selber in einen Wettbewerb. Und untereinander kann Pakete schnüren, kann intermodale Strukturen schaffen und bin dann als Nutzer dieser oder als Mieter, als Charter dieser Dienstleistung dann auch in der Lage, diese Dienstleistung auch zu pönalisieren. Wenn dann wieder mal die Kaffeemaschine nicht funktioniert oder falsche Wagenreihung ist, dann wird eben die Dienstleistung weniger stark bezahlt und dann könnten wir was Neues bauen. Aber die Bahn muss wieder zurück integriert werden, aber sie braucht eine neue Finanzierungsstruktur, okay, und sie braucht einen anderen Wettbewerb, der aber nicht die Zerschlagung der Wertschöpfungsketten dann beinhaltet.
Wunderbar, das hast du wirklich äußerst knapp und zeitspannend jetzt zusammengefasst. Ich glaube, Stefan, wir sind soweit durch.
Wir sind erstmal durch. Herzlichen Dank, Andreas. Vielleicht nehmen wir dein Angebot wahr und unterhalten uns mal im Rahmen der Koalitionsverhandlungen, was denn aus unseren Mutmaßungen und diesen Rohpapieren am Ende wirklich werden wird, wenn es konkreter ist.
Ja, also das war jetzt heute so ein bisschen auch gucken in die Zukunft, die nicht wirklich befriedigend sein kann, weil wir müssen schauen, wie sie sich jetzt zusammenraufen, wer wirklich gewinnt am Ende des Tages und was dann in den Koalitionsvereinbarungen drinsteht. Das ist dann das Maß der Dinge, da müssen wir ran und dann können wir gerne nochmal schauen, ob da jetzt was drinsteht, was uns dann doch weiterbringt.
Ich fürchte, es läuft auf eine Dieselprämie hinaus, über die wir uns am Ende unterhalten. Aber mal schauen, was es wird, ja.
Auf jeden Fall herzlichen Dank, Andreas. Wir sagen einfach mal bis bald. Und,
ja, ich hoffe.
Mach's gut.
Genau. Ciao. Ja, euch auch alles Gute und einen schönen Tag noch. Und wie gesagt, hoffentlich stehen wir bald wieder zusammen hier und können uns über die Zukunft der Mobilität dann wieder unterhalten.
Dann machen wir Teil 2. Wunderbar. Vielen Dank dir, Andreas. Ja, Stefan, Mann, super Gast, super Thema. Haben wir auch schon, mein alter Co-Host, der Vorvorgänger von dir, der Daniel Beutler und ich, haben das ja schon mal gemacht, dass wir Wahlprogramme uns angeschaut haben. Diesmal mit einem Experten zusammen, total gut. Mein Learning, neben dem ganzen Inhaltlichen, dass deine menschlich gemachte Zusammenfassung, also die Dinger wirklich lesen, um Längen besser war als meine ChatGPT-Zusammenfassung. Das möchte ich hier nochmal am Rande. Dein Fleiß hat sich wirklich ausgezahlt. Meine Faulheit hat dann zu einem eher oberflächlichen Ergebnis geführt. spannende Themen. Was hat dich vielleicht überrascht oder welcher Punkt war wichtig? Ich glaube, wir haben es auf jeden Fall nicht so gut geschafft, auf die Parteiebene zu kommen, was wir an sich wollten. Nichtsdestotrotz einfach total spannend, weil die Themenlage natürlich so bunt und gemischt ist.
Ja, irgendwie auch schwierig, jetzt jede Partei einmal durchzugehen. Das habe ich ja im Gespräch schon gesagt. Es sind viele Dinge auch gleich. Vieles ist dann auch oberflächlich. Ne? Zum Beispiel dieses Flugverkehrssteuer, das zieht sich durch alle eigentlich durch. Und da ist irgendwie auch der Wirtschaftsstandort Deutschland irgendwie dahinter. Und man möchte halt auch für diese Teil der Mobilität mal irgendwo was stehen haben. Also da ist nicht immer klare Abgrenzbarkeit. Und deswegen fand ich es eigentlich ganz gut, dass wir mal so einzelne Themen rauspicken, die in den einzelnen Wahlprogrammen drin standen. Bevor ich da aber nochmal da was dazu sage, erste irgendwie Entsetzen im Status quo und dem Attest von Andreas, der vergangenen Regierung, dass er das wirklich so krass schlecht dargestellt hat. Viele Dinge, die er gesagt hat, die habe ich nachvollziehen können. Ich fand, wir haben mit diesem Deutschland-Ticket-Thema einen riesen Meilenstein erreicht, auch wenn der hätte besser sein können. Das war natürlich auch sein positives Thema. Ich hätte wahrscheinlich nicht ganz so desaströs die Ergebnisse zusammengefasst. Aber für die Wahl und für die Parteien, die sich jetzt irgendwie zeigen wollen und anstrengen wollen, eigentlich genau das beste Resultat, was er da gesagt hat, weil kann er nur besser werden. Ich zeige, dass ich es auch besser tue.
Ich glaube, 49-Euro-Ticket wiegt auch wirklich schwer in der Wahrnehmung so. Ne? Wenn man zurückblickt, dachte man, boah, da ist echt, das ist ja so ein Ding, das hätte man nicht für möglich gehalten, auch wenn wir es jetzt schon ziemlich als normal empfinden. Auf der anderen Seite kann ich auch sagen, wenn ich jetzt nochmal zurückschaue zur Wahl, ich hatte damals schon auch die Hoffnung, dass viel mehr mutige und innovative Entscheidungen in Summe getroffen werden. Und das ist nun wirklich auch nicht passiert. Also man hat das Gefühl, das ganze Thema Mobilität hat sich so, ist so weitergetrieben worden vom allgemeinen Wind des gesellschaftlichen Klimas, aber da wurden jetzt keine großen Schritte gemacht.
Ja, und leider muss man ja auch jetzt, wenn man den Wahlkampf oder die Botschaften gerade in den Medien entnimmt, dann merken wir ja, dass Mobilität auf jeden Fall nicht das Zünglein an der Waage sein wird, sondern da geht es um andere Themen.
Ja, nicht.
Da bin ich hin und her gerissen, muss ich sagen, weil ich würde mir natürlich für unser Themenfeld wünschen, dass da Gestaltung passiert und Sichtbares, aber bin da selber hin und her gerissen, weil wir brauchen auch für andere Themen Gelder und Entscheidungen und wo bettet sich die Mobilität ein. Aber für den Moment unser Thema, unsere Bubble und man muss ja auf solche Dinge auch abstellen und irgendwie da ein paar Dinge rauspicken. Von daher glaube ich schon, dass es Sinn macht, sich auch nochmal eine Meinung zu bilden, wie dediziert stehen Sachen drin. Und da muss ich sagen, also ich will jetzt gar nicht irgendwie einzelne Parteien hervorheben, da möchte ich mal neutral bleiben, aber man sieht Unterschiede im Kontext Mobilität, in der Ausformulierung von konkreteren Ideen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sozusagen die eh nie zum Zug kommen, die sind immer ganz genau in ihrer Beschreibung und die am Ende die Regierung stellen, die sind von Anfang an oberflächlich geblieben. So ein bisschen mutet sich's an. Mich hat gefreut, als ich das ein oder andere Thema mal gelesen habe, wo man sieht, da sind Dinge anders und da entsteht Neugestaltung und eine neue Richtung. Und das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, wenn sich die Wahl dann ergeben hat und man steckt in diesen Koalitionsverhandlungen, dass es da auch einen gewissen Mut für neue Dinge und neue Richtungen gibt und nicht nur, okay, Infrastrukturausbau war wichtig und es gibt wieder dieselben.
Mehr Geld für alle.
Also da wünsche ich mir auf jeden Fall Highlights und Blitzlichter. Ich muss sagen, aus dem Gespräch, das wirklich spannendste, mit so einem kleinen Aha-Moment, als der Andreas erzählt hat, wenn man wie die CDU sozusagen in Satz 3 das Ja zum Auto so reinschreiben dann ist es nicht mehr selbstverständlich und dann ist es politisch, wie hat das gemeint, diskutierbar, also irgendwie in so einem Satz.
Aber diskutabel geworden, man muss es rechtfertigen, ne?
Das
ist schon interessant.
Habe ich null so für mich gesehen, ne? Ich habe eher gedacht, boah, jetzt müssen sie da irgendwie so einen Volksspruch raushauen, damit den jeder versteht und für sich selber übersetzen kann. Aber ja, da hat Andreas total recht. Eigentlich ist es so ein kleiner, echter Meilenstein im Sinne der Mobilitätswende, dass die Gleichberechtigung insofern angekommen ist, als das halt der Platzhirsch plötzlich sich argumentieren muss und nicht da ist. Also das bleibt hängen bei mir.
Witzig, dass du es benennst, denn das wollte ich auch tun. Das war so ein bisschen versteckt beinahe oder fast eine Randnotiz, aber ich fand das auch super wichtig. Also wirklich sehr, sehr interessant. Fand ich auch, also guter Punkt, den er da hat. Also du wolltest natürlich auf Parteiebene gehen. Ich will das an sich auch nicht wirklich, aber was mir dann doch aufgefallen ist, und das fand ich wirklich krass und eklatant, dass halt eine Partei gibt, die sagt so in diesem Ganzen so, hey, wir wollen Mobilität verändern und. Gibt es eine Partei, die sagt, wir wollen alles wie früher. So, ne? Wir wollen Autofahren mit Verbrennungsmotoren, wir wollen fliegen von hier nach da. Also eine Partei, die sozusagen sagt, keinerlei Einschränkungen, wir können alles so weitermachen wie bisher, es ist alles gerade tippitoppi. Finde ich schon interessant. Man darf sich mal überlegen, welche Partei das sein könnte. das ist schon, fand ich schon wirklich bemerkenswert, dass man mit so einem Programm noch rausgehen kann. So. Also völlig schambefreit offenbar auch. Aber naja, wir wollen mal hoffen, dass das ein, wie soll man sagen, ein Schlusskampf ist, ein Abschiedskampf, ein letztes Gefecht. Da werden noch so die alten Ideen weiter hochgehalten. Aber ich gehe davon aus, und das sieht man auch an den anderen Wahlprogrammen, dass dieses Mobilitätsdenken langsam wegstirbt.
Absolut. Also du, ich bin jetzt sehr gespannt, was in den Wochen zur Wahl noch passiert. Wo wir da landen werden, ist wahrscheinlich gar nicht so eine Riesenüberraschung, zumindest wenn die Umfragen so, also die Ergebnisse so bleiben wie die Umfragen.
Zwischenzeit haben wir noch.
Ich finde es dann total spannend, was in diesen Verhandlungen passiert. Ich erinnere mich vielleicht noch, das noch gesagt, über die aktuelle Regierung, das hat auch Andreas gerade nochmal ausgesprochen, hat mir ja dann gesagt, die haben nur noch abgearbeitet, ne? Man hat sich mal auf den kleinsten gemeinsamen Nenner von vor 4 Jahren geeinigt und daran hat man dann festgehalten und irgendwann mal gemerkt, es tut immer länger, immer häufiger weh, diese Kompromisse dann wirklich so weit einzugehen. Mir ist schon klar, dass es Koalitionen und Kompromisse geben muss und dass man die auch irgendwo fixiert. Ich würde mir wünschen, dass es nicht zu viele Parteien sind, die da mitsprechen müssen, weil ne, je weniger sich einigen müssen, desto eher finden die einen Konsens und dass es eben nicht am Ende so ein schleppendes Ende wird, wie wir es Ende des Jahres erlebt haben, sondern dass man dann auch in der Koalition ständig wieder versucht, neue Akzente zu setzen. Also das wäre so meine Idealvorstellung von politischer Arbeit. Ich will nicht nochmal eine vorzeitige Wahl haben, weil es halt wieder nicht geklappt hat. Dafür steht zu viel auf dem Spiel, auch im Kontext Mobilität.
Es ist Zeit, dass sich etwas bewegt. Also
absolut.
In diesem Sinne.
Stefan. So, die Folge war, glaube ich, etwas länger, aber hat ja auch viel zu diskutieren.
Genau.
Tobias, danke und bis zum nächsten Mal.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss. Und nicht vergessen, liebe ZuhörerInnen, ne, liken, sharen, kommentieren und freuen wir uns über nützt unseren Podcast und nützt den Mobility Oldstars. Vielen Dank.
So ist es. Ciao.
Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility Oldstars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.